Gottes Kraft wirkt in den Schwachen. Auch die neue Predigtreihe Verkehrte Welten, wo wir uns mal einige dieser erstaunlichen Paradoxe anschauen, von denen Charlie eben in der Begrüßung schon gesprochen hat. Keine Hunde in Kinderwagen, keine Ziegen in Bäumen und andere Dinge, sondern, ja, was ist das eigentlich? Manchmal ist es so, wenn man in die Bibel guckt, dann denkt man, die Werte in der Bibel stehen doch eigentlich auf dem Kopf. Da ist immer das Gegenteil von dem, was eigentlich normalerweise für vernünftig gilt, für das, was man im Normalfall erwarten würde. Wenn Gott in die Welt hineinwirkt, dann stellt er die Dinge auf den Kopf. Er dreht die verbreiteten Werte um. Er durchbricht scheinbar unumstößliche Naturgesetze. Die Letzten werden die Ersten sein. Gott wird arm, damit wir reich werden. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was ist das mit diesen umgekehrten Welten, mit der Welt, die Kopf steht, da wo Gott ins Leben hineinwirkt? Heute geht es also um Kraft und um Schwachheit. Ein Satz, der aus dem Neuen Testament stammt. Meine Kraft, sagt Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dieser Satz ist ein Wort, das Gott sagt zu Paulus, dem ersten großen Missionar der Christenheit, dem Apostel. Der hatte nämlich gebetet. Etwas, was ihm Mühe gemacht hat. Wir wissen nicht genau, was das ist. Er sagt, da gibt es so etwas, das ist für mich wie ein Stachel, der mir immer ins Fleisch bohrt. Das sind so wie Schläge des Teufels. Und ich habe Gott mehrmals gebeten, dass er das von mir wegnimmt. Aber Gott hat mir geantwortet. Und dann steht die Antwort im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum, sagt Paulus, will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ein erstaunlicher Satz aus dem Mund eines doch so berühmten Apostels, den man in vielen Kirchen neben Petrus vorne in der Kirche sieht. Das ist einer der beiden großen Männer des ersten frühen Christentums. Ich möchte mich meiner Schwachheit rühmen. Wenn man einen Blick in die Biografie des Paulus wirft, dann wird manches davon klarer, wie er zu diesem Satz gekommen ist. Paulus ist nämlich eigentlich von seiner Persönlichkeit her alles andere als ein Schwächling. Er ist ein hochgebildeter Mann und ein Kämpfertyp, ein echter Draufgänger. Er kommt aus Tarsus, das liegt in Kleinasien, also der heutigen Türkei. Er ist wohl groß geworden in einem Umfeld gebildeter griechischer Kultur, aber in einer jüdischen Gemeinde. Also er hatte das Beste aus beiden Welten, die griechische Kultur, aber auch eine gute jüdische Bibelbildung. Er ist dann nach Jerusalem gegangen, in die Hauptstadt, an eine echte Eliteschule. Er sagt selber, er hat zu den Füßen des Rabbi Gamaliel gelernt. Das ist einer der berühmten Lehrer dort zur Zeit Jesu. Also Eliteschule in der Hauptstadt, ein echt gebildeter Mann. Und dann, nach allem, was er über sich schreibt, können wir vermuten, dass er Teil einer besonderen Truppe von Religionswächtern war, die mit Vollmachten des Hohepriesters ausgerüstet war, um sich um, ja, wie soll man sagen, religiöse Rechtgläubigkeit zu kümmern. Paulus nennt sich selber mehrmals einen Zeloten. Wenn wir an Zeloten denken, dann denken wir immer so an bewaffnete Terroristen oder Kämpfer, die gegen die Römer kämpfen. Das ist aber eigentlich ein falsches Bild. Diese Partei der Zeloten, die mit Waffen gegen die Römer kämpfte, die gab es erst etwa 30 Jahre nach dem Tod von Jesus. Ja, wenn wir also zur Zeit Jesu im Neuen Testament von einem Zeloten lesen, dann ist kein Kämpfer gemeint, der gegen die Römer kämpft, sondern ein sogenannter Eiferer, also einer, der für religiöse Rechtgläubigkeit kämpft, nicht mit Waffengewalt, sondern mit Überredungskunst und mit hohepriesterlicher Vollmacht. Und so jemand war also der Paulus. Er sah es als seinen Job, für eine richtige Umsetzung des jüdischen Glaubens zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es nicht so viele Abweichler gibt, die sich nicht an die Regeln halten. Und deswegen wurde er zunächst mal bekannt dafür, dass er die ersten Christen verfolgt hat, weil er gesagt hat, die sind nicht auf dem richtigen Weg. Die folgen einem Messias nach, der doch gar nicht der Messias ist. Der ist doch gestorben am Kreuz und hingerichtet worden. Das kann doch nicht der Messias sein. Und so hat er sie verfolgt, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Also eigentlich ein Mann mit Elan, mit Kraft, mit Durchsetzungsvermögen, mit Autorität ausgestattet. Er selber guckt auf seine Biografie später mal zurück und sagt, ich bin ein Hebräer, als Hebräer unter Hebräern aufgewachsen, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Mit religiösem Eifer habe ich die Gemeinde verfolgt und im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz war ich untadelig. Also ein echter Vorzeigetyp. Und woanders schreibt er noch, ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen, in meinem Volk weit und war über die Massen erfüllt mit religiösem Eifer für die Satzungen unserer Väter. Also das hört sich alles sehr positiv an. Man kann es natürlich auch von der negativen Seite sehen und man würde sagen, war vielleicht sowas wie ein religiöser Nerd, ein Besserwisser, ein Perfektionist. Ihr kennt vielleicht solche Leute, ja, die so perfekt sind und so immer alles richtiger wissen und immer die richtigen Antworten haben und dich mit ihren Argumenten in Grund und Boden bohren können, ja, dass du es irgendwie nicht mehr so als positiv empfindest. Und vielleicht war es ja auch bei Paulus ein bisschen so. Jedenfalls sind die ersten Christen alle vor ihm davongerannt. Und das Spannende ist, als er dann endlich sich zu Jesus bekehrt und Jesus begegnet, dann ändert sich dieser Teil seiner Persönlichkeit gar nicht so unbedingt direkt. Ja, also aus dem perfektionistischen Eiferer für das Gesetz wird jetzt plötzlich ein perfektionistischer und besserwisserischer Eiferer für Jesus. Ihr könnt das mal nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Die ersten Verse direkt nach seiner Bekehrung. Er ist also gerade zum Glauben gekommen. Er ist ja dann erstmal blind geworden, ist dann geheilt worden. Und dann hat er sofort angefangen zu predigen. Das war noch in Damaskus. Und da heißt es, Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und wies ihnen nach, dass Jesus der Christus ist. Ne, man kann sich das richtig vorstellen. So ein geistlicher Muskelprotz, der so gut argumentieren kann, jetzt natürlich für Jesus, dass die alle so an die Wand gedrückt wurden, ja, und dachten, Hilfe, ne? Wir haben denen gar nichts mehr entgegenzusetzen. Und in der Tat war es dann sogar auch so, dass sie versucht haben, ihn umzubringen deswegen, weil das vielleicht der einzige Weg war, wie sie dachten, ihn loswerden zu können. Vielleicht kennt ihr solche Leute ja. Unheimlich kraftvoll, überzeugend, aber man fühlt sich irgendwie in die Enge gedrängt von ihnen. Und deswegen beschließen sie, ihn umzubringen, und die Christen sagen, das müssen wir verhindern. Sie schleusen den Paulus also heimlich aus der Stadt und dann ist die Sache nochmal gut ausgegangen. Er geht nach Jerusalem, aber es passiert dort das Gleiche. Ein paar Verse weiter lesen wir also in Jerusalem. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Also irgendwie hat er das so an sich. Ja? So, ha, jetzt muss ich noch ein bisschen streiten. Aber sie stellten ihn nach, um ihn zu töten. Also ein religiöser Streithahn. Zwar ein Streithahn für Jesus, aber doch ein Streithahn. Wo immer er auftaucht, gibt es Ärger. Und es gibt ja so Leute, die denken, das ist gut, ja. Je mehr Ärger, desto besser. Je mehr sich die Leute ärgern, desto größer ist die Ehre für Jesus. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Leute kommen ja nicht zu Jesus, sie ärgern sich nur und wollen ihn umbringen. Das heißt, Paulus steht mit seiner Besserwisserei so im Vordergrund, dass irgendwie die Leute Jesus gar nicht mehr sehen und erkennen können. Sie sehen nur diesen Paulus, der ihnen da alles Mögliche begründet, und dann den wollen sie umbringen. Die Jünger beschließen auch hier, Paulus aus der Stadt freundlich zu begleiten, um diesem ein Ende zu machen. Das heißt also in den nächsten Versen, als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Das war also weit übers Meer. Der nächste Vers ist der schönste. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Und sie baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ja, also das finde ich so einen der ironischen Stellen in der Apostelgeschichte, ne? Dass manchmal die großen Helden auch ein bisschen dem Werk des Heiligen Geistes im Wege stehen können. Und wenn sie weg sind, dann hat man plötzlich Ruhe und der Heilige Geist kann wirken. Vielleicht war er einfach noch in seiner Persönlichkeit noch nicht so weit gekommen. Jedenfalls beginnt jetzt eine lange Phase der Stille rund um Paulus. Er geht nach Tarsus und wir hören viele Jahre lang nichts von ihm. Im nächsten Vers geht es einfach weiter mit Petrus. Die nächsten Kapitel handeln wieder von Petrus und man denkt sich, wo ist er denn jetzt hin, der Paulus? Irgendwo später lesen wir, es sind 14 Jahre vergehen, bis er wieder erscheint. 14 Jahre. Fast wie so ein Abstellgleis, auf dem er vielleicht erstmal zu sich selbst findet, indem er erstmal lernt, nicht mehr als der große Kämpfer im Vordergrund zu stehen, sondern erstmal von Jesus zu lernen, Jesus besser kennenzulernen, vielleicht auch seine eigenen Fehler zu erkennen, seine eigenen Schwächen zu erkennen. So als wollte Gott ihm hier in seinem Leben schon das sagen, was er später im Gebet ihm geantwortet hat. Lieber Paulus, Ich brauche nicht so jemanden, der aus seiner eigenen Kraft dauernd denkt, er müsste für mich kämpfen, sondern ich brauche jemanden, der aus meiner Kraft heraus lebt. Und dafür musst du auch deine eigene Schwäche einsehen. Und Paulus lernt diese Lektion offenbar, denn später, als wir ihn wieder treffen auf seinen Missionsreisen, ist er verändert. Und in seinen Briefen schreibt er darüber, dass er eben nicht mehr aus seiner eigenen Stärke und seiner eigenen Kraft heraus leben möchte, sondern aus Gottes Stärke heraus. Er sagt das einmal so: Ich lebe, aber eigentlich lebe ich gar nicht mehr, sondern jetzt lebt Christus in mir. Ich möchte, dass in meinem Leben nicht ich im Vordergrund stehe, sondern dass Jesus aus meinem Leben herausscheint. Und dafür muss ich mich nicht meiner eigenen Kraft rühmen, sondern lieber der Kraft Gottes. Und um diese Sache geht es in diesem zweiten Brief der Korinther, aus dem unser Vers stammt. Der Brief an die Korinther ist ein lebendiges Zeugnis für diesen veränderten Paulus. Und zwar ist das so, dass in dieser Gemeinde offensichtlich andere Missionare aufgetreten waren, die offenbar wieder so richtige geistliche Kraftprotze waren, die berühmt waren für ihre Redegabe, berühmt dafür, dass sie Wundertaten tun konnten. Und sie warfen Paulus vor, ein geistliches Leichtgewicht zu sein. Ein Schwächling. Paulus redet im zweiten Korintherbrief ein bisschen spöttisch von ihnen als die Überapostel oder die Superapostel. Und dann kontert er aber und sagt, sie haben zwar viele Stärken, denen sie sich rühmen können, aber ich will mich lieber meiner Schwächen rühmen. Und dann macht er eine lange Liste als Empfehlungsschreiben für die Korinther, eine lange Liste von lauter Niederlagen, die er erlitten hat. Und Fehlern, die er hat. Er sagt, ich bin verfolgt worden, ich bin weggejagt worden. Ich habe Armut erlitten, ich habe Hunger und Durst erlitten. Das ist nicht mehr der Paulus, der überall als der Besserwisser und Rechthaber auftritt. Sondern der Paulus, der sagt, dann wer ist schwach, wenn nicht ich schwach bin? Und dennoch möchte ich mich, wenn überhaupt, lieber meiner Schwachheit rühmen. Und das ist diese eigenartige Umkehrung der Prioritäten, die wir in der Überschrift haben. Verkehrte Welten. Nicht die Stärken und die Erfolge zählen, nicht die Anerkennung und die Ergebnisse, sondern die Niederlagen und die Schwächen. Und jetzt kann man ja fragen, warum ist das eigentlich so? Ist das irgendwie sowas wie geistlicher Masochismus? Also ja, immer schön klein halten und sich noch selber geißeln und sagen, ich bin ein Versager, ich bin ein Versager. Müssen sich Christen immer so wie so Trauerklöße durch die Gegend rennen mit Leidensmiene? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist eine andere Logik dahinter und ich will versuchen, sie euch zu erklären. Die erste Beobachtung: Schwachsein verboten. Wir leben ja in einer Welt, in der es eigentlich verboten ist, Schwäche zu zeigen, schwach zu sein. Was in unserer Zeit und unserer Welt, und das war damals sicherlich nicht anders, zählt, sind die drei großen P, die Performance, also was du darstellst, die Produktivität, also was du bringst, und die Power, was du kannst. Performance, Produktivität und Power. Das kann man überall beobachten, im Studium kommt es drauf an, ja, vor allen Dingen auf die Performance. Im Bodybuilding-Studio kommt es mehr auf die Power an, im Beruf kommt es auf die Produktivität an. Aber danach wirst du gemessen. Und dann gibt's das Ranking. Und es ist nicht umsonst so, dass wir im Fernsehen immer mehr solche Shows haben, wo es eigentlich nur noch um die Auswahl geht. Wer kann mehr, wer bringt mehr, wer hat mehr zu bieten. Und als Christen haben wir das eigenartigerweise total aufgesaugt in unser Denken. Auch bei uns gibt es dieses Streben nach Performance, wo wir uns gegenseitig als Gemeinden und als Christen anschauen und sagen, wie sieht das denn aus, was du da anzubieten hast? Wir versuchen, die Sache Gottes in der Welt dadurch voranzubringen, dass wir selbst als Christen oder unsere Gemeinde möglichst gut dasteht, so dass man das vorzeigen kann. Wir versuchen, die besseren Argumente zu haben. Wir versuchen, das attraktivste Gemeindeprogramm zu haben, die coolste Worship-Band, die relevantesten politischen Themen oder die intensivsten Zeiten der Stille. Wir. Und am Ende ist das, was im Vordergrund steht. Wir machen das. Wir sind toll darin oder darin. Das ist unsere Stärke. Oder die Produktivität. Gemeinden werden danach bemessen, wie viele Leute dort zum Gottesdienst kommen, wie viele Leute zum Glauben finden. Oder der Autor, der die meisten Bücher schreibt, der Lobpreisleiter, der am meisten CD veröffentlicht, der Evangelist, der die meisten Seelen rettet, der Blogger, der die meisten Klicks bekommt. Es zählt der Output. Du bist, was du bringst. Aber am Ende bist du eben auch nur das, was du bringst. Und das macht dann plötzlich deinen Wert aus. Und das ist dann letztlich doch sehr begrenzt, selbst wenn es viel ist, was du zu bringen hast. Und wie ist das mit der Power? Der geistlichen Power? Kannst du ein vollmächtiges Leben vorweisen? Oder die Kraft, Zeichen und Wunder zu tun? Die Fähigkeit, Diskussionen über den Glauben immer zu gewinnen? Oder dein Durchhaltevermögen, 24 Stunden lang beten zu können, 7 Tage lang? Unermüdlicher Eifer für das Reich Gottes. Unsere Power, die im Vordergrund steht. Und das gilt ja nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für unser persönliches Leben. Man möchte ja gerne vor den anderen dastehen als ein guter Christ, der funktioniert, wo es keine Schwächen gibt. Einer, der von seinem Glauben überzeugt ist. Einer, der keine Fehler macht. Oder keine Fehler ist auch nicht gut, ne? Dann ist man so Streber, also einer, der auch Fehler macht, aber natürlich nur so viele wie auch irgendwie jeder andere, so dass man nicht so wirklich schlecht dasteht. Aber dann, was, du hast Zweifel? Was, du hast Fragen? Was, du lebst auch nicht immer das, was du glaubst? Hast wohl nicht genug gebetet? Oder nicht genügend geglaubt? Und solche Kommentare kann man dann gerne verzichten und was man dann macht, ist, man zieht die fromme Maske auf und sagt, alles in Ordnung. Ich bin ein funktionierender, starker, guter Christ. Aber je mehr wir versuchen, diese Stärke zu zeigen, desto mehr merken wir, dass das alles seine Grenzen hat. Dass das nicht auf Dauer geht. Auch bei der allerbesten Performance blättert irgendwann der Lack ab. Und man merkt, dass man das gar nicht durchhalten kann, dass man immer als cool und vorneweg dasteht. Und auch unsere Produktivität hat ihre Grenzen. Jeder von uns kommt in Phasen, wo wir einfach nichts bringen und nichts hervorbringen. Wo uns Ideen fehlen, wo wir keine Ergebnisse mehr liefern. Wo wir merken, dass unsere Kraft an ihre Grenzen kommt. Und dann merken wir plötzlich, dass dieser Versuch, Jesus dadurch groß zu machen, dass wir uns groß machen, irgendwie gar nicht funktioniert. Im Gegenteil. Je größer wir versucht haben, uns zu machen, desto mehr gerät Jesus in den Hintergrund. Die Gemeinde, die versucht, so attraktiv zu sein, dass alle zu ihr kommen, die bindet die Leute letztlich an sich und nicht an Jesus. Der Christ, der so überzeugend ist, dass alle sagen, oh ja, dir glaube ich, der bindet die Leute an sich und nicht an Jesus. Und wir machen so diese paradoxe Erfahrung, dass da, wo wir scheinbar kräftig und attraktiv und stark und erfolgreich sind, dass da Gottes Kraft gar nicht so zum Zuge kommt. Dass wir eher Gott im Wege stehen. Und erstaunlicherweise sehr oft da, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir unsere Schwächen erfahren, wo wir Fehler machen, dass da plötzlich die Lücken frei werden, wo Gott zum Zuge kommen kann. Das ist, glaube ich, das Geheimnis der Schwachheit, von der Paulus hier redet. Nicht, dass man sich bewusst und extra irgendwie klein macht und sich da selbst geißelt, sondern dass man sich fragt, wer steht eigentlich in meinem Leben im Vordergrund, ich oder Gott? Gibt es noch Raum für die Kraft Gottes oder ist da so viel von meiner Kraft und von meiner Performance, dass Gott gar nicht mehr zum Zuge kommt? Paulus hat das gemerkt, dass gerade da, wo er schwach wird und wo er sich traut, Schwäche zu zeigen, Gott wirklich zum Zuge kommt. Und bei ihm finden die Menschen zu Gott, weil sie merken, es geht hier nicht um den tollen Paulus, seine tollen Argumente und seinen tollen Glauben und alles, was er so zu bieten hat, sondern es geht um einen tollen Gott, von dem der Paulus redet, der auch so seine Macken und seine Schwächen hat. Und das ist ja nicht nur die Entdeckung des Paulus, sondern das ist ja ein Grundprinzip in der Bibel. Das ist ja ganz erstaunlich, wenn man durch die Bibel mal durchschaut, dass es immer wieder so ist, dass Gott gerade die gebraucht, die scheinbar die Kleineren, die Schwächeren, die Unbedeutenden sind. Also wenn man vorne anfängt, schon bei Kain und Abel, ja, zwei Brüder. Der Abel ist der jüngere, der schwächere Bruder, aber dessen Gebet wird von Gott angenommen. Israel ist nicht das mächtigste Volk, im Gegenteil, ein ganz kleines, unbedeutendes Volk. Und gerade das wird von Gott erwählt und gerade in diesem Volk wird Gottes Kraft und Gegenwart deutlich. David hatte 10 oder 12 Brüder, wer weiß es? Viele Brüder jedenfalls, die alle größer waren als er. Und die alle, ne, als der Prophet Samuel kam, sagte, oh, hier steht jemand, der kann König werden und so. Aber die waren es alle nicht. Und dann, ja, wir haben da noch so einen kleinen Deppen, der ist bei den Schafen auf der Wiese, den konnte man nicht vorzeigen. Und dann sagt Samuel, das ist er, der soll der König von Israel werden. Und es ist genau das Volk, was am Boden liegt, was im Exil ist, in der babylonischen Gefangenschaft, das in der Bibel zum Beweis für Gottes Macht und für Gottes Wirken wird, weil er die Gefangenen aus der Freiheit holt, weil er bei denen ist, die am Boden liegen, die zerschlagen sind. Und dann ist es im Neuen Testament ausgerechnet der Paulus, der diese Schwäche hat, den Stachel im Fleisch, der Schiffbruch erleidet, der Hunger und Durst erleidet, an dem die Kraft Gottes sichtbar wird. Und natürlich ist es im Neuen Testament Jesus selbst, der als ein kleines und schutzloses Kind in unsere Welt hineinkommt und wo Gott sich genau da seine große Herrlichkeit zeigt, indem er sich klein macht und angreifbar und schutzlos. Und dagegen sind es umgekehrt die Starken und die Mächtigen, die von Gott sehr oft zurückgepfiffen werden. Die, die sich selbst für weise halten, die macht Gott zu Schanden. Die aus eigener Kraft den Sieg suchen, die rennen ganz oft in die Niederlage. Und die sich selbst zum König machen, die werden vom Thron gestürzt. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von der Maria, was sie singt, kurz bevor Jesus geboren wird. Da sagt sie unter anderem, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das sind diese verkehrten Welten bei Gott. Und ich glaube, dass wir das sehr oft falsch deuten, dass wir sagen, ja, Gott ist halt parteiisch für die Kleinen und für die Schwachen und für die Underdogs. Kann man ganz oft lesen, Gott hat sozusagen ist einseitig für die und für die anderen, da ist er halt nicht für die und ist halt gegen die. Aber ich glaube, das ist ein sehr menschliches Klischee, als ob Gott sich sozusagen parteiisch hier nur auf die Seite von einigen stellt, nur deswegen, weil sie schwach und klein sind. Sondern ich glaube, es ist noch ein anderes Geheimnis dahinter, nämlich dass genau da, wo Menschen schwach und klein sind, sie einfach die Hilfe und die Gegenwart Gottes viel leichter erfahren können. Ich glaube, Gott möchte eigentlich auf der Seite von allen Menschen stehen. Aber die, die sich selber für kräftig und stark und mächtig halten, die haben oft den Kopf nicht frei und den Blick nicht frei für die Kraft Gottes. Und die, die schwach sind und die arm sind, die haben oft sozusagen den Blick dafür frei und das Herz dafür frei, ihre Bedürftigkeit zu zeigen, zu sagen, ja Gott, ich brauche deine Kraft. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis dieses umgedrehten Prinzips, dass genau da, wo wir schwach werden, wo wir unsere Fehler eingestehen, dass wir da merken, ja, stimmt, ich kann aus eigener Kraft gar nicht leben, sondern ich brauche diese Kraft Gottes. Und dann kommt Gottes Kraft zum Zuge. Denn das ist ja auch die Kehrseite der Botschaft. Die Botschaft ist ja nicht, Schwachsein ist toll, sei doch mal schwach. Ja? Sondern der Satz hat ja zwei Hälften. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, Schwachheit ist sozusagen die Vorbedingung, aber dann kommt noch etwas dazu, nämlich dass Gottes Kraft in dein Leben hineinkommt. Und das ist eigentlich das, worum es Gott geht. Es geht ihm nicht darum, dich am Boden zu halten und dich klein zu machen, sondern dir die Möglichkeit zu geben, eine viel größere Kraft zu erfahren als deine eigene. Ich habe letztes Jahr ein Bibelseminar über dieses Thema gepredigt und hinterher sind mehrere Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, wie kannst du sowas sagen? Ja, die Schwachheit irgendwie, dass man sich so klein macht. Und dann haben sie eben erzählt, dass sie aus so einer christlichen Tradition kommen, wo sie immer gesagt bekommen haben, du bist nichts, du kannst nichts. Und wenn du ein bisschen irgendwie Gaben entwickelst, sei es musikalisch oder sportlich oder künstlerisch, ja, dann wurde immer gesagt, ja, das ist alles nicht so wichtig, weil, ja, es geht ja nur um Gott und so. Und dann wurde man immer klein gemacht. Und sie haben das sozusagen missverstanden und gesagt, das ist jetzt die Botschaft. Du musst schwach sein, du musst klein sein, du musst ein Versager sein, dann bist du ein guter Christ. Es gibt ja auch so eine ganze christliche Kultur, in der das gepflegt wird. Ja, zu sagen, ach ja, wir haben kleine Zahlen und wir sind eine kleine Herde und wir sind alle schwach und das ist auch gut so. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es wird nicht plötzlich die Schwäche jetzt hochgehalten, so wie man normalerweise die Stärke hochhält und sagt, ja, die Starken sind toll. Geht es jetzt nicht darum zu sagen, ah, die Schwachen sind jetzt ganz toll. Sondern es geht darum, in der Schwachheit Gottes Kraft zu erfahren. Sich füllen zu lassen von einer Kraft, die größer ist als die eigene Kraft. Steffi und ich, wir waren jetzt gerade in Urlaub. Bis letzte Woche, 2 Wochen in Italien. Und wie das so ist, wenn das Wetter einmal so richtig heiß wird und man so richtig in den Süden fährt und man auch ganz viele Kilometer fährt, dann fällt die Klimaanlage aus. Ja? Die hat also immer funktioniert, aber just in dieser Zeit fällt sie natürlich aus. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht. Und es ist ja nicht nur der Urlaub, einmal Italien und zurück, sondern jetzt noch einmal Volkenroda und zurück und heute noch einmal Marburg und zurück. Also so viele Kilometer wie in diesen 2 Wochen bin ich, glaube ich, das ganze Jahr nicht gefahren. Und so heiß war es auch noch nie. Und das ist natürlich die Zeit, wo die Klimaanlage ausfällt. Naja, jetzt war ich also in der Werkstatt, die haben mir das alles erklärt, wie das funktioniert. Da gibt es diese Flüssigkeit, ne, die muss da irgendwie rein, damit die dann ordentlich Druck macht und irgendwie dann die Kühlung herstellt. Wie das genau ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er mir erklärt, die Reparatur ist, bei der Reparatur ist es ganz wichtig, dass man diesen Behälter zuerst mal mit so einer Vakuumpumpe ganz leer macht, weil da ist jetzt ganz viel so Staub drin und Luft und sowas. Und wenn da Luft und Staub und sowas drin ist, dann kann man da nicht so gut die Kühlerflüssigkeit reintun. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man die Luft, die jetzt reinkommt, ist, erstmal rausnimmt, damit man die Kühlerflüssigkeit reintun kann. Und dann kann das Ding wieder seine echte Power entwickeln. Und vielleicht ist das so ein bisschen so mit unserer Kraft und Gottes Kraft. Ja? Wir haben ja alle so ein bisschen so Kraft in unserem Leben, aber das ist manchmal so ein bisschen wie heiße Luft. Ja? Und je mehr heiße Luft da ist in unserem Leben, desto weniger Platz ist da für das echte Powermittel. Ja? Und deswegen ist es manchmal gut, so die heiße Luft rauszulassen, ja? Und die Schwäche vor Gott zuzulassen. Und dann zu sagen, ja, und jetzt möchte ich mich füllen lassen mit dieser neuen Kraft Gottes. Jesus hat sehr oft davon geredet, vom Heiligen Geist. Hat ihn verglichen mit einer Quelle lebendigen Wassers, die in unserem Inneren entspringt, wenn wir sie in uns hinein, in uns aufnehmen. Und es gibt in der alten Kirche diese Tradition des Jesusgebets, dass man mit dem Atmen sozusagen betet. Und beim Ausatmen sagt, Herr Jesus Christus, beim Einatmen, erbarme dich meiner. Andersrum? Ich glaube, so rum ist es. Ja? Also, ausatmen, sagen, das alles, was in mir ist, lege ich erstmal hin und ich bin leer und jetzt kann ich Gottes Gegenwart in mich aufnehmen. Und ich glaube, darum geht es in diesem Satz. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht, dass du schwach bleibst und mit Trauermine herumrennst, sondern dass du die Kraft Gottes erfährst. Wir haben gestern Abend in Volkenroda einen Gebetsabend gehabt, wie wir es auch hier manchmal in Marburg machen, wo wir uns Zeit genommen haben, genau dafür einen ganzen Abend lang einfach zu sagen, wir möchten unser Leben öffnen und die Bedürftigkeit und die Schwäche und den Hunger und den Durst, der da ist, zulassen, damit Gott da hineinkommen kann mit seiner Kraft. Manche von euch waren auch hier immer mal beim Gebet hier vorne und das ist auch genau die Art und Weise, wie wir für Leute beten. Wir sagen dir nicht, komm zu mir, ich kann für dich beten und ich kann dich gesund machen. Oder ich kann bewirken, dass alle deine Wünsche erfüllt werden, weil ich so einen guten Draht zu Gott habe. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, warum wir hier für dich beten, sondern wir gehen da nach vorne zusammen und dann sagen wir, hier stehen wir, 2 bedürftige Menschen und wir können Gott unsere Bedürftigkeit nennen. Und alles, was wir dann machen können, ist Gott zu bitten, mit seinem Heiligen Geist da hineinzukommen, dass wir seine Kraft erfahren. Ich glaube, das ist die Einladung. Und das sind also 2 Dinge, die du dafür brauchst. Das eine ist, dass du bereit bist, deine Schwäche zuzugeben und zuzulassen in einer Welt, die das normalerweise nicht erlaubt. Aber in der christlichen Gemeinde sollte das möglich sein, zu sagen, hier ist meine Schwäche. Paulus hat das vorgemacht und hat gesagt, hier, ich kann das alles auf den Tisch legen. Alle meine Misserfolge, meine Schwächen, meine Fehler, meine dunklen Punkte. Das ist der erste Schritt, dass wir dazu bereit sind. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir es nicht dabei belassen, sondern dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, füll mich neu. Ich möchte deine Kraft in meinem Leben erfahren. Ich möchte, dass deine Kraft bei mir wirksam wird. Lass uns beten. Jesus, danke, dass das wahr ist, dass deine Kraft größer ist als alle unsere Fähigkeiten, als alles, was wir zu bieten haben, als unsere Performance, als unsere Produktivität, als unsere Power. Herr, wir kommen vor dich als Menschen, die Schwächen haben, die hungrig sind, die Durst haben. Wir wissen, dass du die Quelle des Lebens bist. Wir bitten darum, dass du unser Leben füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du in uns mächtig wirst. Wir wollen deine Kraft erfahren, erleben, wie du Raum einnimmst in unserem Leben. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Amen.